Lauschlektüre, deine kurze Geschichtenpause. Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Diesmal erwartet euch die letzte Folge des Vierteilers Das Vermächtnis. In der dritten Folge machte sich Martin auf die Suche nach dem unvollendeten Manuskript seiner verstorbenen Tante Eusebia. Schließlich behauptete die hellblau leuchtende Gestalt Clara di Montefiori, eine Protagonistin des letzten Romans seiner Tante zu sein. Martin war überzeugt, dass sich das Notizbuch in Eusebias Schlafzimmer befindet, jedoch war dieses von innen verschlossen. Als Martin versuchte, das Türschloss zu knacken, stand plötzlich ein unheimlicher Mann vor ihm, der Bestatter, Herr Hofstetter. Er forderte Martin auf, Bekleidung für seine Tante im Beerdigungsinstitut vorbeizubringen. Durch Zufall stieß Martin auf eine Geheimtür, die ins Schlafzimmer seiner Tante führt. Manuskript fand er dort allerdings keines. Mit einem hellblauen Kostüm seiner Tante machte er sich auf den Weg zum Bestattungsinstitut. Und an dieser Stelle geht es nun weiter. Viel Vergnügen mit Das Vermächtnis, Teil 4 Abschiede. Herr Hofstetter zuckte mit seinem Auge, als Martin die Kleidung vor ihm ausbreitete. »Haben Sie die Tür doch noch aufgebracht?«, fragte er mit donnernder Stimme. Martin bejahte wie ein artiger Schulbub und spürte, wie sich seine Wirbelsäule noch mehr krümmte. »Waren Sie eigentlich im Haus meiner Tante, nachdem sie gestorben ist?«, erkundigte sich Martin, in der Hoffnung, Herr Hofstetter hätte vielleicht gesehen, ob das Notizbuch seiner Tante zu diesem Zeitpunkt noch da war. »Ja, natürlich«, sagte der Bestatter mit einer noch tieferen Stimme als sonst. »Ich habe den Leichnam Ihrer Tante abgeholt. Das ist mein Beruf.« »Waren Sie dabei im Schlafzimmer meiner Tante?«, fragte Martin und ließ seine Augen über die zahlreichen Särge schweifen, die um ihn herum standen. »Wieso?« Das Auge des Bestatters zuckte dreimal, bevor er die Gegenfrage stellte. »Es ist nur, weil ein Notizbuch meiner Tante verschwunden ist. Ich dachte, Sie hätten es vielleicht gesehen.« Der schwarz gekleidete Mann starrte ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Unsicher sprach Martin weiter. »Weil ich dann vielleicht, also dann könnte ich vielleicht den Kreis der Verdächtigen, also eingrenzen, den Kreis der Verdächtigen.« »Verdächtigen Sie mich etwa des Diebstahls?« donnerte der Bestatter, und Martin meinte, einen Sargdeckel unter der Lautstärke erzittern gesehen zu haben. »Nein, natürlich nicht«, kiekste er und umschlang seinen Körper mit den Armen. »Es ist ja nur, weil das Buch da war und dann nicht mehr und ich suche es.« »Ich kann Ihnen dabei nicht helfen.« Grob packte der Bestatter das blaue Kostüm und faltete es mit drei Handbewegungen zusammen. »Ihre Tante wird morgen in einem Sarg Modell Ruhe sanft beerdigt. Das Modell hat sie selbst ausgesucht. Auch den Blumenschmuck, zwei opulente Gestecke und einen großen Kranz mit rosa Rosen. Für die Zeremonie kommen ein Orgelspieler und eine Sängerin, außerdem gibt es eine Lesung von einigen Romanstellen und der Sarg wird von einer Kutsche zur letzten Ruhestätte transportiert. Das ist das Bestattung-Deluxe-Paket, ganz wie von Ihrer Tante gewünscht«, leierte der Bestatter die Fakten herunter. »Sie müssen sich also um nichts weiter kümmern.« Das Telefon läutete, Herr Hofstetter entschuldigte sich und ließ Martin mit dem Sarg Modell Ruhe sanft allein, während er das Gespräch in seinem Büro entgegennahm. In dem völlig stillen Raum konnte Martin das Telefonat mithören.
»Keine Sorge, alles läuft wie geplant. Die Zahlung sollte in den nächsten Wochen erfolgen, wenn alles geregelt ist.«
Als Herr Hofstetter zurück in den Verkaufsraum kam, nahm Martin ein leises Klopfen wahr, als wollte jemand aus einem Sarg heraus und klopfte mit letzter Kraft um Hilfe.
»Hören Sie das auch?« »Was denn?«
»Das Klopfen, als wolle jemand aus einem Sarg heraus.« Der Bestatter fixierte ihn mit einem festen Blick.
»Ein Klopfen?«
»Ja, gerade eben«, Herr Hofstetter schnaubte leise.
»Die Toten klopfen für gewöhnlich nicht.«
Martin musste dem Bestattungsprofi in diesem Punkt kleinlaut zustimmen und verließ eilig das Beerdigungsinstitut. Als Martin die Küche in Eusebias Haus betrat, war Clara voll und ganz damit beschäftigt, das Geschirrtuch anzufassen. »Falls du nochmals umfällst, muss ich dir doch helfen können«, erklärte sie Martin ihr Bestreben. »Schreibst du jetzt den Roman deiner Tante fertig?« »Wie soll denn das gehen ohne ihr Notizbuch?«
Ich kann dir doch alles erzählen. Ich bin schließlich die Hauptperson, sagte Clara stolz. Martin schluckte. Sein Gehirn lief auf Hochtouren. Unzählige Für- und Wider wirbelten durcheinander. Das geht doch nicht, sagte er schließlich. Tante Eusebia hat immer in der Form des allwissenden Erzählers geschrieben, aber du würdest mir nur einen Teil der Geschichte erzählen können, deinen. Das ist zu wenig, um ein Ende zu schreiben. Er spürte den Schweiß aus seinen Achselhöhlen herunterlaufen. Aber die Erklärung war ihm sehr gut geglückt, fand er. Clara schien zumindest sehr verständnisvoll und wandte sich wieder dem Geschirrtuch zu. Martin schleppte sich in den ersten Stock hinauf. Die Ereignisse des Tages hatten ihn völlig ausgelaugt. Morgen früh, dachte er, als er am Badezimmer vorbeiging und steuerte mit ungeputzten Zähnen sein Bett an. Er griff nach dem schwarzen Notizbuch und las wieder einmal die ersten 38 Seiten seines Romans. Verdammt genial, dachte er. Zögernd griff er nach dem Kugelschreiber und starrte auf den letzten Satz. Nach ein paar Minuten wurde es dunkel im Zimmer. Martin drückte auf den Schalter der Nachttischlampe, aber es blieb dunkel. Den Strom habe ich vergessen, seufzte er, legte Notizbuch und Kugelschreiber auf den Nachttisch, drehte sich um und war keine 2 Minuten später eingeschlafen. Keine 12 Stunden später betrat Martin in seinem zerknitterten schwarzen Anzug die Kirche. Ganz vorne beim Altar stand aufgebahrt der Sarg seiner Tante, und zu Martins großem Entsetzen bildete sich davor eine lange Schlange an Trauernden, die einen letzten Blick in die geöffnete Holzkiste auf Eusebia werfen wollten. Martin hatte noch nie einen Toten gesehen und er hatte nicht das Gefühl, dass heute ein guter Tag wäre, um damit anzufangen. Als die Reihe der Wartenden ihn schließlich weit genug nach vorne geschoben hatte, bog er also zur Seite ab und gab vor, die zahlreichen Blumenkränze zu inspizieren, die per Schleife der Verstorbenen einen letzten Gruß verkündeten. »Ich hätte auch einen Kranz mit Schleife kaufen müssen«, ging es Martin durch den Kopf, als ihn plötzlich jemand am Arm packte. »Herr Martin«, raunte ihm Frau Ilse ins Ohr. »Sieht sie nicht wunderschön aus?« Die alte Frau zog ihn mit einer Kraft, die er ihr niemals zugetraut hätte, zum Sarg. »Nur nicht ins Gesicht schauen«, dachte Martin. Frau Ilse flüsterte ihm Beileidsbekundungen ins Ohr, die Martin nicht wahrnehmen konnte, denn in den überschlagenen Händen seiner Tante entdeckte er plötzlich ein Notizbuch. Darin musste die Geschichte von Clara di Montefiori sein. Endlich hatte er den Roman gefunden. Dabei gab es nur ein Problem. Martin musste ihn den Händen seiner toten Tante entreißen. Schaudernd dachte er an die Totenstarre, an eisige Finger, die sich mit der Kraft des Todes an den letzten materiellen Besitz klammerten, als könnten sie dadurch am Leben bleiben. Aber der Gedanke, dass Clara ihn bis an sein eigenes Lebensende begleiten würde, gab ihm schließlich den entscheidenden Ruck. »Wie wundervoll der Lippenstift meiner Tante aussieht«, raunte er Frau Ilse zu. Und als diese ihren Blick von Martin abwandte, griff er rasch nach dem Buch. Überzogen von einer Gänsehaut schlurfte Martin zu einem Seitenplatz in einer der hintersten Reihen und schlug die erste Seite des Notizbuches auf. »Morgengrauen in der Toskana«, lautete der Titel von Tante Eusebias letztem, unvollendeten Werk. Während der Pfarrer seine Ansprache begann, überflog Martin die ersten Seiten. Und tatsächlich, auf Seite 3 erschien die Heldin, Clara di Montefiori, eine arme Magd, die sich selbst das Lesen und Schreiben beigebracht hatte. Auf Seite 22 trat die zweite Hälfte des Liebespaares auf, der junge Graf, der ein Gedicht der talentierten Magd fand und sich sofort in die Zeilen verliebte. Ein paar Seiten weiter die Mutter des Grafen, die ihren Sohn mit einer hässlichen, aber umso reicheren Frau verheiraten wollte, die dem Stand des Grafen entsprach. Bla, 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 dachte Martin und blätterte weiter. Natürlich entdeckte der Graf, dass die Magd die Autorin der von ihm bewunderten Gedichte war und weigerte sich, die Wunschkandidatin seiner Mutter zu ehelichen. Wieder überblätterte Martin ein paar Seiten. Alle Bücher von Tante Eusebia funktionierten nach dem gleichen Prinzip. Ein Außenseiter oder eine Außenseiterin trifft auf Mr. oder Mrs. Perfect, beide Seiten verlieben sich, ein böser Gegenspieler taucht auf, wird ausgeschaltet, Happy End. Diese Geschichte verlief ganz genauso. Immer mehr Seiten überblätterte Martin gelangweilt, bis ihm auf Seite 243 ein neuer Name ins Auge sprang, Signore di Legno. Dass Tante Eusebia so spät noch einen neuen Charakter ins Spiel bringt, sieht ihr gar nicht ähnlich, dachte Martin und begann wieder genauer zu lesen. Auch Signore di Legno ist gegen die Verbindung von Clara und ihrem Grafen, wenngleich Eusebia mit keinem Wort erwähnte, wieso. Wahrscheinlich habe ich das überblättert, dachte Martin und las weiter. Signore Dilenio meinte es mit seiner Ablehnung sichtlich ernst. Jedenfalls beschloss er, Clara di Montefiori umzubringen.
Was?
Entfuhr es Martin laut, seine Stimme hallte durch die Kirche, alle Blicke richteten sich auf ihn. Martin murmelte eine Entschuldigung und senkte betreten den Kopf. Er wartete kurz, bis er spürte, dass ihn niemand mehr beobachtete, dann las er weiter. Signore Dilenio sägte die Leiter an, die die Magd täglich benutzte, um die Rosenbüsche im herrschaftlichen Garten zu schneiden. Clara fiel hinunter und verletzte sich schwer.
»Na Org«,
stieß Martin hervor. Glücklicherweise sang gerade der Chor und niemand hörte seine unpassende Äußerung. Von nun an besuchte der Arzt täglich die verletzte Clara und gab ihr eine Spritze, doch die arme Magd wurde immer schwächer.
»Dottore«, flüsterte Clara eines Tages, »ich fühle mich trotz der Spritzen jeden Tag schlechter.«
»Keine Angst, mein Kind. Ich weiß schon, was ich tue. Ich mache das nicht zum ersten Mal«, erwiderte der Arzt. Damit hatte Martin das Ende des letzten Manuskripts seiner Tante erreicht. Der Gottesdienst war beendet und Martin schloss langsam seinen Mund, der ihm anscheinend die längste Zeit offen gestanden war. Seine Zunge lag wie eine Dörrpflaume in seinem Mund. Langsam erhob er sich. Er war fassungslos. Er war zwar nie ein großer Fan der Liebesromane seiner Tante gewesen, aber das war das schlechteste Buch, das sie jemals geschrieben hatte. Nichts passte zusammen. Tante Eusebia muss von den Medikamenten vollkommen umnebelt gewesen sein. Anders kann ich mir es nicht erklären, dass sie eine derart unzusammenhängende Geschichte schrieb, dachte Martin. Kein Wunder, dass sich da die Hauptfigur wehrt und zumindest ein gutes Ende verlangt. Vor der Kirche wurde Eusebias Sarg auf eine Kutsche verladen, die von zwei weißen Pferden gezogen wurde. Die versammelte Kleinstadt trottete dem Gefährt zum Friedhof nach. Salutschüsse ertönten, als die goldverzierte Kiste ins Grab hinabgelassen wurde. Martin stand neben Frau Ilse, die sich leise flüsternd mit ihrer Nachbarin unterhielt, als der Pfarrer das Grab einsegnete.
»Gut, dass ich mir den schwarzen Hut doch gekauft habe, der hat sich mittlerweile schon rentiert. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir so bald schon wieder hier sein würden?« flüsterte die Nachbarin zurück. »Es scheint, als würde der Tod momentan alle alten Menschen der Stadt einsammeln«, sagte Frau Ilse und seufzte leise, als sie an ihr eigenes Alter dachte.
Ihre Nachbarin nickte zustimmend. Nach dem Begräbnis ging Martin zurück zur Kirche. Während die Dorfbewohner noch die Gelegenheit des Zusammenkommens nutzten, um den neuesten Klatsch und Tratsch auszutauschen, las Martin gelangweilt die Aushänge auf dem schwarzen Brett, auf dem alle Geburten und Hochzeiten der vergangenen Monate angegeben waren und auch die Paten hingen. Ganze 7 Stück waren das in den letzten 3 Monaten. Ziemlich viel für eine Kleinstadt, dachte Martin verwundert. Ein Mann in seinen 40ern war bei einem Unfall ums Leben gekommen, alle anderen Verstorbenen waren über 80 Jahre.
»Herr Mayringer«, riss ihn eine tiefe, dunkle Stimme aus den Gedanken. »Ich hoffe, Sie waren mit der Bestattung zufrieden?«
Martin drehte sich um und blickte in das zuckende Auge des Bestatters.
»Alles wunderbar, vielen Dank. Dann darf ich Ihnen noch gleich die Rechnung mitgeben.«
»Die Rechnung?«
»Ja, die Rechnung, für die Bestattung Ihrer Tante. Geben Sie sie einfach dem Notar.«
Herr Hofstetter drückte Martin ein Kuvert in die Hand und verschwand in der Kirche. Ein rhythmisches Klappern begleitete seinen Gang.
»Hören Sie das auch? Dieses Klappern?« rief Martin dem Bestatter nach.
Langsam drehte sich der schwarz gekleidete Mann um.
»Verzeihen Sie«, sagte er, sein rechtes Auge zuckte, während er mit dem linken Martin fixierte. »Das werde wohl ich sein. Ein Reitunfall vor vielen Jahren.«
Herr Hofstetter schlug sein linkes Bein gegen eine Kirchenbank. Ein hölzernes Klopfen hallte durch den hohen Raum.
»Ein Holzbein«, fügte der Bestatter erklärend hinzu.
»Oh«, sagte Martin, teils mitfühlend, teils weil er keine Ahnung hatte, was man in so einer Situation sagen sollte und suchte nach einer Möglichkeit, das Thema zu wechseln.
»Übrigens habe ich das Notizbuch meiner Tante gefunden«, rief er und schwenkte zum Beweis das ledergebundene Buch in seiner Hand.
»Sie haben das Buch Ihrer Tante gestohlen?«
fragte der Bestatter mit eisiger Miene. Sofort bereute Martin den unüberlegten Themenwechsel.
»Nun ja, ich muss ja wegen, also«, ließ Martin seine Erklärung unvollendet im Raum stehen. Schließlich konnte er dem Bestatter ja nur schwer erklären, dass er die Romanfigur, um die es in diesem Buch ging, retten musste.
»Also, schönen Tag noch«, murmelte Martin und schob sich durch die tratschende Dorfgemeinschaft.
Martin klickte mit dem Kugelschreiber und starrte auf das leere Blatt Papier. Schweißtropfen standen auf seiner Stirn. Noch immer war ihm nichts zu Eusebias Roman eingefallen. Er hatte zwar schon eine Idee gehabt, aber nach einer Tasse Tee diese als nicht gut befunden und verworfen. Clara saß ihm gegenüber und versuchte, den Bleistift zu berühren, der vor ihr lag. Vor lauter Anstrengung waren ihre Lippen zu dünnen Strichen geworden, doch immer wieder griff sie durch den Stift hindurch. Martin nippte an seinem Tee. Er bewunderte ihre Hartnäckigkeit. An Claras Stelle hätte ich schon längst aufgegeben. Er beschloss, zur Inspirationssuche eine Klopause einzulegen und schlurfte die Stiegen hinauf. Plötzlich hörte er hinter sich ein Klappern. Es klang fast wie... In diesem Moment traf ihn ein dumpfer Schlag auf den Kopf. Um Martin wurde alles schwarz. Als Martin erwachte, spürte er vor allem einen starken Druck in seiner Blase. »Nur einmal möchte ich in diesem Haus ungestört einen Klogang erledigen«, dachte er und schlug die Augen auf. Vor ihm saßen Herr Hofstetter und ein fremder Mann, Rücken aneinander gefesselt, daneben eine triumphierende Clara. »Ich kann das Seil anfassen«, jubelte sie. Herr Hofstetter und der andere Mann sahen Clara verängstigt an. »Bitte verraten Sie uns nicht«, flehte Herr Hofstetter. Dabei zuckte sein Auge noch mehr als sonst. »Wieso soll ich Sie nicht verraten?«, fragte Martin verwirrt. Er hatte keine Ahnung, wovon der Bestatter sprach. »Er wollte dir gerade eine Spritze geben«, sagte Clara und zeigte auf den anderen Mann. »Da habe ich die beiden erschreckt und sie gefesselt.« Triumphierend stützte sie die Arme in die Hüften. »Eine Spritze?«, fragte Martin. »Es wäre ihnen nichts passiert. Das Gift wirkt erst, wenn man es über ein paar Tage verabreicht bekommt. Wir wollten sie wirklich nur erschrecken«, sagte der fremde Mann. »Damit sie von hier verschwinden«, ergänzte Herr Hofstetter. »Aber wir wussten nicht, dass sie hier Experimente machen.« Die beiden Herren sahen zu Clara. »Ihre Tante hat uns erzählt, dass sie an der Technischen Universität arbeiten.« »Gut, dass sie nicht erwähnt hat, dass ich dort nur als Nachtwächter arbeite«, dachte Martin und beschloss aufgrund seiner absoluten Ahnungslosigkeit, einfach die Dinge zu wiederholen, die ihm die beiden Männer sagten. Vielleicht würde das zu mehr Klarheit führen. »Experimente«, sagte er also und bemühte sich, bedrohlich reinzuschauen. »Bitte, verschonen Sie uns. Wir beteiligen Sie auch an unserem Gewinn.«
»Am Gewinn?«
»Ja, von den Bestattungen. Wir erledigen ja nur die Alten, die das Deluxe-Paket bestellen. Da fällt das meiste für uns ab. Und wer vermisst die Alten schon? Die würden früher oder später sowieso sterben. Also besser früher«, sagte der Bestatter. Martin schauderte. »Besser früher«, sagte er und zog mit zittrigen Händen das Handy aus seiner hinteren Hosentasche. »Also sorgen wir für einen Sturz. Da macht sich niemand Gedanken. Alte Menschen stürzen ja so oft. Dann sieht Dr. Wursitz nach Ihnen.« Herr Hofstetter deutete auf den fremden Mann. »Er verabreicht Ihnen jeden Tag eine Dosis Gift. Es ist absolut genial. Niemand kommt auf die Idee, die Alten wären ermordet worden. Nach dem Unfall wirken sie von Tag zu Tag schwächer. Absolut natürlich.« Dr. Wursitz' Augen leuchteten. »Absolut natürlich«, wiederholte Martin. »Ja. Sie sehen, es ist eine sichere Einnahmequelle.«
»Ach, wie klug deine Tante doch war«, rief Clara da aus. »Sie hat das alles in ihren Roman geschrieben. Sie hat sogar den Bestatter verraten.«
Martin bemühte sich, einen Gesichtsausdruck aufzusetzen, der seinem verwirrten Innenleben möglichst nicht entsprach.
»Signore Di Legno, Herr von Holz«, Clara klopfte gegen Herrn Hofstetters Bein. »Genial!«
»Genau«, sagte Martin und versuchte dabei, wie jemand zu klingen, der von Anfang an alles durchschaut hatte.
»Deswegen sollte das Notizbuch ja mit ihr begraben werden. Bei so vielen Hinweisen wäre uns jedes Kleinkind auf die Schliche gekommen«, bestätigte Dr. Wursitz. Martins Lippen kräuselten sich. »Kein Wunder, dass ich mit meinem genialen Kriminalroman nicht weitergekommen bin.«
»Wer ist denn da?«
tönte plötzlich eine blecherne Stimme hinter seinem Rücken. Herr Hofstetter und Dr. Wursitz starrten Martin erschrocken an, der sein Handy hinter seinem Rücken hervorzog. »Ja, die Polizei hat ihr spannendes Geständnis mitgehört. Wenigstens eine gute Idee in den letzten Tagen habe ich gehabt«, dachte Martin zufrieden, gab der Polizei die Adresse durch und steckte sein Handy wieder ein. »Eigentlich erfüllt das alte Stück alles, was ich brauche«, dachte er. Am nächsten Tag blätterte Martin beim Frühstück gedankenverloren in der Zeitung. Von der Titelseite lächelte er selbst, im Hintergrund sah man den Bestatter und den Arzt in Handschellen.
»Du bist ein echter Held«,
sagte Clara und reichte ihm eine Tasse Tee. Erstaunlich, murmelte Martin, dass du ein Held bist? Ich meinte eigentlich, dass du mittlerweile alles problemlos anfassen kannst, aber das natürlich auch. Martin errötete. Wie das bloß möglich ist? Vielleicht, weil dein Bild von mir immer klarer wird?
Verlegen rührte Martin im Tee herum. Er traute sich nicht, Clara zu gestehen, dass er noch immer keine Ahnung hatte, wie der Roman weitergehen könnte.
Nein, das konnte er ihr nicht antun. Sie hatte ihn gestern gerettet, heute würde er sie retten.
Martin schlug mit der Faust auf den Tisch.
Auf geht's, rief er, marschierte in Eusebias Zimmer, nahm einen Kugelschreiber, öffnete das Notizbuch und begann zu schreiben.
Es muss nicht gut sein, beruhigte er sich selbst. Es muss einfach nur ein Ende sein, irgendein Ende.
Zögerlich setzte er ein Wort nach dem anderen aufs Papier, bis die Sätze schließlich flüssig kamen und Martin nicht mehr bemerkte, wie fest er sich an den Kugelschreiber klammerte, der ihm sonst aus den pitschnassen Fingern gerutscht wäre.
Plötzlich krachte es hinter ihm. »Ich wollte dir eine Tasse Tee bringen, aber mit einem Mal fiel sie runter«, sagte Clara erstaunt. »Du leuchtest viel heller als sonst«, sagte Martin und schnappte nach Luft. »Du löst dich auf, weil ich den Roman fast beendet habe.«
Ihre Hand griff nach der seinen. Er spürte nur einen kalten Hauch.
»Schreib weiter«, flüsterte Clara.
Zögernd griff Martin wieder nach dem Kugelschreiber. Wie Gebirgsbäche lief der Schweiß in den Körper hinunter, während er die letzten Zeilen des Romans seiner Tante schrieb und schließlich das Wort Ende in Großbuchstaben in das lederne Notizbuch kritzelte. Er drehte sich um und sah gerade noch ein hellblaues Licht in der Luft verschwinden.
»Danke«, hallte Claras Stimme leise durch den Raum.
Martin saß im Zug nach Hause. Er sah aus dem Fenster und fühlte sich maßlos traurig. Einerseits, weil ihm klar geworden war, dass er nicht der große Krimi-Autor war, der er gedacht hatte zu sein, und andererseits, weil er das Gefühl hatte, eine gute Freundin verloren zu haben.
»Die Freundin, die es gar nicht gab«, dachte er.
Plötzlich hielt er inne. »Das ist ein großartiger Titel«, er griff nach seinem Notizbuch und begann zu schreiben. Natürlich war Martin wieder einmal viel zu spät dran. Er hielt inne und sah zu der jungen Frau, die seit dem Einsteigen keinen Augenblick ihr Smartphone-Display aus den Augen verloren hatte. Martin lächelte zufrieden, als er weiterschrieb. Mit flinken Fingern wischte er über sein Smartphone und wusste so innerhalb eines kurzen Moments, dass er gemütlich und ohne Schweißausbruch zur Busstation gehen konnte, denn der Bus würde erst in 3 Minuten eintreffen.
Das war die 26. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Die nächste Folge gibt es am 20. Juli. Bis dahin eine lauschige Zeit. Deine Tina von Lauschlektüre.